Herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Wer Dauerhörer ist, weiß, um was es geht, nämlich um Beiträge aus verschiedenen Sendestationen. Und was haben wir da heute im Angebot? Wir schauen zum Beispiel jenseits von Geopolitik, Frieden in der Ukraine, ein Interview mit Professor Herwig Roggemann aus Berlin, produziert von Radio Z aus Zittau. Des Weiteren ein längerer Beitrag der Unterinfo-Redaktion mit der Ausgabe 647, Information aus Lateinamerika, hier speziell aus Chile und Kolumbien, mit der Frage, was passiert, wenn linke Bewegung an die Regierung kommt. Das Ganze von Radio Onda aus Berlin. Und dann gibt es noch einen Kurzbeitrag, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch guten Empfang und interessante Informationen hier Radio Z aus Zittau.
Die internationale Politik wird nicht nur in den Hauptstädten Europas kontrovers diskutiert. Auch im ländlichen Raum suchen Menschen nach Orientierung in einer Zeit, in der Krieg und Frieden wieder zu den drängendsten Fragen gehören. Das zeigte sich beim Herrnhuter Gesprächskreis im Tagungshaus Komensky in Herrnhut, dem Ursprungsort der weltweiten Brüdergemeine. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Zu Gast der Berliner Rechtswissenschaftler Professor Herwig Roggemann, der sich seit Jahrzehnten mit Völkerrecht, Osteuroparecht und Verfassungsrecht beschäftigt. Sein Vortrag über den Krieg in der Ukraine und die Perspektiven einer künftigen europäischen Friedensordnung löste eine intensive Diskussion aus. Roggemann ordnet historische Entwicklungen und politische Entscheidungen teilweise anders ein als viele von Geopolitik getriebene westliche Regierungen. Zu Beginn seines Vortrags schlug Roggemann einen persönlichen Bogen. Das biblische Gebot, du sollst nicht töten, verband er mit seiner eigenen Familiengeschichte. Sein Vater fiel an der Ostfront. Zurück blieb ein Koppelschloss mit der Inschrift Gott mit uns. Diese Erfahrung, so Roggemann, präge bis heute seine Auseinandersetzung mit Krieg, Gewalt und der Verantwortung von Politik und Gesellschaft. Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, wie unterschiedlich die Sichtweisen auf den Krieg in der Ukraine auch bei uns in der Oberlausitz sind. Diskutiert wurden natürlich Fragen nach Waffenlieferungen, diplomatischen Möglichkeiten, wirtschaftlichen Interessen und den Perspektiven einer künftigen Friedensordnung, ebenso wie persönliche Erfahrungen mit dem Krieg. Eine aus Novosibirsk stammende Teilnehmerin schilderte, dass sie vor allem den Verlust menschlicher Nähe und gegenseitigen Vertrauens bedauere. Besonders schmerzlich sei für sie, dass der Krieg die Beziehungen zwischen Menschen in Russland, aber auch in Deutschland belaste und zerstöre. Kontrovers verlief auch die Debatte über die Ereignisse auf dem Maidan. Ein Teilnehmer vertrat die Auffassung, der russische KGB sei dort maßgeblich beteiligt gewesen. Andere Teilnehmer widersprachen dem oder brachten abweichende Einschätzungen ein. So trafen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Respektvoll, kontrovers und mit dem Anliegen, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen. Wie blicken die Menschen auf dem Lande nun auf den Krieg in der Ukraine? Welche Hoffnungen, Sorgen und Erwartungen bewegen sie fern von jenen politischen Zentren? Und welche Rolle kann die Friedensbewegung heute noch spielen? Wo sieht Professor Roggemann konkrete Möglichkeiten für Dialog und Verständigung auch auf lokaler Ebene. Mit diesen Fragen beschäftigt sich nun das Radiointerview.
Ja, Herr Professor Roggemann, gestern Vortrag beim Herrnhuter Gesprächskreis zum Thema Ukraine-Frieden. Wie haben Sie das Publikum empfunden?
Es war für mich eine überraschend lebendige Veranstaltung. Nicht nur, was die einleitenden Beiträge der Organisatoren anlangt, sondern auch hinterher, was das Echo anlangt. Bis dahin, dass auch einige Zuhörer vor der Diskussion den Saal verließen, wahrscheinlich weil sie vollkommen anderer Meinung waren. Dieses Thema ist eines der großen politischen und auch wirtschaftlichen Themen der Gegenwart und wird uns alle, insbesondere uns Deutsche, noch so lange sehr belasten, solange es dauert. Denn die Bundesrepublik Deutschland zahlt innerhalb der EU und innerhalb des Westens den größten Preis wirtschaftlich und politisch für diesen Krieg.
Die Friedensbewegung, wir hatten ja gestern auch Personen, die sich offensichtlich auch praktisch oder eben theoretisch mit Frieden beschäftigt haben, gibt es ja schon eine ganze Weile. Es gibt Publikationen, es gibt öffentliche Aktionen. Die Friedensbewegung heute und der Ukraine-Krieg, ist die Friedensbewegung tot? Wie schätzen Sie das ein?
Wir stehen vor dem Problem, dass die Europäische Union, die Führung in der NATO, möglicherweise auch die gegenwärtige Präsidentschaft in den USA, jedenfalls unsere Regierung, dem Narrativ folgen, dass die Ukraine gegenwärtig Europa und auch Deutschland, also unsere Freiheit, gegen die Russen verteidigt. Ich halte dieses Narrativ, das dazu führt, Diskussionen und Aktivitäten, die sich dezidiert gegen dieses Narrativ wenden, ich halte das für bedenklich bis falsch. Denn wenn man einmal die historische Entwicklung betrachtet, dann muss man feststellen, Russland zu Zarenzeiten und auch der Sowjetunion, Russland wurde insgesamt viermal in lebensbedrohender Weise oder existenzgefährdender Weise vom Westen attackiert. Russland hat bis heute zu keiner Zeit von sich aus den Westen attackiert. Die Friedensbewegung ist infolge dieses Narrativs, die Ukraine verteidige unsere Interessen, schwer unter Druck geraten, politisch und sogar auch finanziell. Es gibt aber insbesondere in der jüngeren Generation, und wenn es um die Frage Wehrpflicht oder nicht, Kriegsdienst oder nicht geht, insbesondere in der jüngeren Generation gibt es durchaus neue kritische Anhänger dieser Friedensbewegung. Und wir sind hier in Herrenhut. Aus christlicher Sicht ist nichts wichtiger als das Nachdenken darüber, wie dieser Krieg sofort beendet werden könnte, um mindestens das entsetzliche Blutvergießen auf beiden Seiten zu beenden. Denn geopolitische, langfristige, rational nachvollziehbare Argumente für dieses Blutvergießen sehe ich nicht. Die Friedensbewegung ist unter Druck. Es gibt sie aber noch. Es gibt sie auch in Berlin. Es gibt junge Gruppen in Berlin, die am Brandenburger Tor den Krieg und den Frieden, den Fliegeralarm und all diese Dinge in Natura und auch mit Geräuschen nachstellen und dadurch dort eine lebhafte Diskussion herbeiführen. Aber das sind relativ kleine Gruppierungen. Die Erkenntnisse der Friedens- und Konfliktforschung finden leider, muss ich sagen, soweit ich das beurteilen kann, in der gegenwärtigen aktiven Außen- und vor allem in der deutschen Russlandpolitik überhaupt kein Echo.
Sie hatten Herrnhut gerade erwähnt, wo wir jetzt sind. Sie haben Ihren Vortrag gestern auch begonnen mit dem Wort »Du sollst nicht töten«. Es gibt ja nun die EKD-Friedensdenkschrift. Sie hatten auch das Papier vom Papst erwähnt. Wie sehen Sie die Rolle der Kirche im Prozess im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine?
Die Kirche ist immer in einer schwierigen Rolle, wenn es um Gewaltanwendung geht. Denn das zentrale Element der christlichen Botschaft ist ja, auf Gewalt in jedem Fall zu verzichten, auch wenn es um die eigenen persönlichen Interessen geht. Davon ist die heutige katholische ebenso wie die evangelische Kirche aus meiner persönlichen Sicht mehr oder weniger weit entfernt. Pfarrer oder Priester, die Kanonen segnen, sind das absolute Gegenteil der christlichen Botschaft. Insofern ist es an einem traditionellen Ort wie Herrenhut sicher angebracht, intensiv darüber nachzudenken, ob die Kirche nicht insgesamt sich entschließen sollte, der christlichen Botschaft folgend einen großen, sagen wir mal, Richtungswechsel zu vollziehen, was alle mit Töten anderer Menschen verbundenen Aktivitäten, Kriege, Bürgerkriege, subversive Aktivitäten einschließt. Vielleicht sollte man darauf hinwirken in kleinen Zirkeln. Vielleicht ist ein Gesprächskreis wie dieser Herrn-Huter-Gesprächskreis, der auf mich einen sehr aktiven Eindruck machte, obwohl der Altersquerschnitt wahrscheinlich etwas höher ist als der bundesdeutsche Querschnitt. Vielleicht sollte man tatsächlich solche aktiven und interessanten Gesprächskreise ermutigen und ermuntern, über einen generellen Richtungswechsel dazu nachzudenken. Denn um auf Ihre zweite Frage zurückzukommen, Russland ist mindestens zweimal in der jüngeren Zeit durch Deutschland existenziell bedroht worden. Im Ersten Weltkrieg erzwang das Eingreifen der deutschen Armee den Diktatfrieden, wie die Russen sagen, von Brest-Litowsk. Im Zweiten Weltkrieg ging es an die Existenzgrundlagen Russlands mit grauenhaften Kriegsverbrechen von deutscher Seite. Und das sind traumatische Erfahrungen, die eigentlich jede zweite oder dritte russische Familie gemacht hat, die man nicht so ohne weiteres hinwegdiskutieren kann. Hinzu kommt diese aus meiner Sicht, übrigens auch aus der Sicht kritischer amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler, verfehlte NATO-Osterweiterungspolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Man muss hinzufügen, auch nach dem Zusammenbruch der Roten Armee. Denn was da in der Endphase Gorbatschow und späterhin in der ersten Regierungsperiode Jelzin, was da die Rote Armee darstellt, war ein katastrophales Trauerspiel und keine funktionsfähige, große, schlagkräftige Armee. Kaum jemals in der jüngeren Geschichte, das beschreibt der Chefunterhändler von Helmut Kohl, Horst Teltschik, ein absoluter Insider in seinem Buch, kaum jemals in der neueren deutschen und europäischen Geschichte waren die Chancen für ein gesamteuropäisches Friedensprojekt unter Einschluss Russland größer als in jenen Jahren. Und dass sie versäumt wurden, weil man der amerikanischen Interessenpolitik folgend nur eine NATO-basierte Friedensordnung in Europa in Erwägung zog, propagierte und dann auch durchzuführen versuchte. Das ist der kardinale Fehler der neueren Zeit. Und das sagt übrigens auch kein geringerer als Horst Teltschik selber.
Sie haben gestern in Ihrem Vortrag den Ist-Zustand, die Geschichte, analysiert. Wie könnte die Zukunft aussehen im Ukraine-Konflikt?
Das ist die schwierigste Hauptfrage. Eins wird man festhalten dürfen. Und das ist eine Lehre aus fast jedem großen Krieg. Die schlichte Rückkehr zum Status quo ante, zur Situation, die vor dem Krieg bestand, ist ausgeschlossen. Aus ganz verschiedenen Gründen, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Es sind Gründe, die etwas mit dem Beginn des Krieges zu tun haben, unter anderem. Der Beginn des Krieges ist auf 2014 und nicht auf 2022 anzusetzen. Der Beginn des Krieges war die gewaltsam mit Waffengewalt herbeigeführte Absetzung, der Sturz der demokratisch gewählten Regierung des Präsidenten Janukowitsch und seines Ministerpräsidenten Asarow 2014 unter maßgeblicher Initiative des westukrainischen Nationalismus und, das darf nicht vergessen werden, der USA, die das auch später bestätigt haben. Die Frage ist, was kann nachher geschehen? Es war mehrfach möglich, in den Minsker Verhandlungen und vor allem nach dem völkerrechtswidrigen Großangriff Russlands auf die Gesamtukraine 2022 in den Istanbuler Friedensgesprächen, es war mehrfach möglich, zu einem Ende zu finden. Und zwar mit der Ukraine, in dem zweiten Fall Istanbuler Gespräche von 1922 mit dem gegenwärtigen ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Zu den Grundbedingungen russischer Seite, die die Ukraine damals, das ist noch nicht lange her, akzeptiert hatte, gehörten erstens Verzicht auf NATO-Beitritt, nicht nur gegenwärtig, sondern auch künftig, und Abtretung oder Überlassung eines Teiles des ukrainischen Staatsgebietes, und zwar desjenigen Teiles oder derjenigen Teile, die von einer russischen Bevölkerungsmehrheit bewohnt wurden, also Donbass und Krim. In dieser Hinsicht hatte man sich grundlegend geeinigt. Rückzug der Waffen war ebenfalls schon weitgehend vereinbart. Was die Gebietsüberlassungen anlangt, sagen wir vielleicht neutraler statt Abtretungen, so waren da offene Fragen diejenigen, dass die Russen mehr wollten, als sie gegenwärtig durch ihre Invasion militärisch eingenommen und teilweise auch bereits in ihr Staatsgebiet, in das Staatsgebiet der Russischen Föderation eingegliedert haben. Darüber besteht ein Dissens. Das war auch ein Dissens zwischen den Verhandlungen und Gesprächen, die in Alaska zwischen USA und Russland stattfanden. Aber es gab schon einmal so etwas wie einen Grunddissens. Ob und wie der gegenwärtige ukrainische Präsident Selenskyj diese Vereinbarungen gegenüber seinen rechtsnationalen und rechtsextremen Aktivisten und Kämpfern, die auch auf dem Maidan eine entscheidende Rolle spielte, innenpolitisch in der Ukraine hätte durchsetzen können. Das ist eine für uns alle offene Frage. Aber in dieser oder ähnlicher Richtung wird aus meiner Sicht und auch aus meinen Erfahrungen ein Waffenstillstand und späterer Friedensentwurf wohl laufen müssen. Denn eine blanke Rückkehr nach dem Motto, wir werden die Russen besiegen und die Russen aus dem Lande werfen und die Ukraine wird dastehen wie vor dem Krieg, das ist, wenn man es mal realistisch, nüchtern und auch rational betrachtet, auszuschließen. Dazu ist im Übrigen auf beiden Seiten auch zu viel Blut geflossen. Es gab zu große Opfer auf beiden Seiten.
Vielen Dank für das Interview. Eine gute Rückfahrt nach Berlin und noch weiterhin viel Freude bei der Forschung.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen gute Erfolge mit Ihren Radiosendern, Sendungen und der kritischen Aufklärung der Öffentlichkeit in diesem schönen und wichtigen Dreiländereck.
Das war der Beitrag Jenseits von Geopolitik, Frieden in der Ukraine, ein Interview mit Professor Herwig Roggemann aus Berlin von Radio Z aus Zittau. Nach einer kurzen Musik folgt Onda Info mit der 647. Ausgabe.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 647. Der Sommer hat jetzt auch das Onda-Team eingeholt. Der See, Festivals oder die Urlaubsreise in den Ferien rufen. Eine Onda Info bekommt ihr trotzdem auf die Ohren. Und zwar eins mit einem etwas längeren Beitrag. In ihrem Podcast Ohren auf Lateinamerika gehen die KollegInnen vom FDCL der Frage nach, was passiert, wenn linke Bewegungen an die Regierung kommen. Und zwar an den Beispielen Chile und Kolumbien. Nach den Protesten um das Jahr 2020 lösten in beiden Ländern linke Präsidenten und Abgeordnete die rechten Regierungen ab. Aber was denken AktivistInnen aus dieser Zeit heute? Dazu äußern sich der Umweltaktivist Rodrigo Mundaca und der Fotograf Jafran Arango. Sie erzählen, was für sie der Marsch durch die Institutionen bedeutet und wo die Linke in beiden Ländern heute steht. Eingeordnet werden ihre Erzählungen von der Politikwissenschaftlerin Bettina Schor. Da der Podcast vor einem guten halben Jahr erschien, geht er noch nicht auf die für die Linken verlorenen Wahlen in Chile und Kolumbien ein. Doch zuvor noch die Nachrichten von Ponal. Eine spannende halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Ondistas.
Mexiko. Jedes Jahr am 17. Juli wird der Nationale Tag der Verteidigung von Umwelt- und Menschenrechten begangen. Mexiko gilt nach wie vor als eins der gefährlichsten Länder Lateinamerikas für Menschen, die sich für den Schutz der Natur und ihrer Lebensräume einsetzen. Übergriffe, Kriminalisierung und Straflosigkeit gefährden das Leben der AktivistInnen, die die natürlichen Ressourcen des Landes schützen. Verbände und Initiativen erneuern daher jedes Jahr ihre Forderung an den Staat, die Schutzmaßnahmen zu verstärken und die im Escazú-Abkommen festgelegten Verpflichtungen einzuhalten. Der Gedenktag am 17. Juli wurde im Jahr 2022 eingeführt, um die Arbeit von UmweltaktivistInnen anzuerkennen, die sich aufgrund ihres Einsatzes für den Schutz der Ökosysteme und der Gebiete ihrer Gemeinschaften Bedrohungen, Gewalt und Kriminalisierung ausgesetzt sehen. Der Rückblick auf das Jahr 2025 zeigt, dass Übergriffe und Ermordungen im Vergleich zum Vorjahr um 33% angestiegen sind. Bolivien. Die Streitkräfte haben inzwischen alle Straßenblockaden in Bolivien aufgehoben. Die soziale Krise endet vorerst mit dem Rückzug des Widerstands und der Wiederaufnahme der Lebensmittelversorgung in den Städten. Doch die Wirtschaftskrise, die zu dem Aufstand geführt hat, ist damit nicht behoben und wird tiefgreifende langfristige Auswirkungen haben. Für die sozialen Bewegungen wird das Ergebnis dieser Protestphase als Niederlage gewertet, insbesondere was die zentrale Forderung nach dem Rücktritt von Präsident Rodrigo Paz angeht. Brasilien. Der argentinische Präsident Javier Milei will am kommenden Samstag in das Nachbarland Brasilien reisen. Ex-Präsident Jair Bolsonaro hätte Milei gern in seinem Haus in Brasilia empfangen, aber der ehemalige Staatschef steht unter Hausarrest. Das oberste Bundesgericht lehnte einen entsprechenden Antrag von Bolsonaros Verteidiger ab. Jair Bolsonaro war am 11. September 2025 vom obersten Bundesgericht wegen versuchten Staatsstreichs, Angriff auf den Rechtsstaat, Führung einer kriminellen Organisation und Zerstörung kulturellen Erbes zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Diese wurde im März 2026 in Hausarrest umgewandelt. Milei selbst hatte den Besuch bei den Bolsonaros öffentlich angekündigt. Er unterhält eine sehr enge Verbindung zu Jairs Sohn Flavio, dem er mehrfach öffentlich seine Unterstützung für die Wahlen im Oktober angekündigt hat, bei denen Flavio gegen Lula da Silva antreten wird. Der Besuch Mileis in Bolsonaros Villa wurde gerichtlich untersagt, da Besuche zu wahlpolitischen Zwecken und die Verbreitung politischer Positionen im Hausarrest nicht gestattet sind.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Kali im Jahr 2021. Eine Menschenmasse zieht durch die Straßen. Sprechchöre sind in der ganzen Stadt zu hören. An manchen Orten liefern sich die ersten Reihen des Protestes Straßenschlachten mit der Polizei. Schließlich rufen die Gewerkschaften zum landesweiten Streik auf. Aber auch Jugendliche, die nicht politisch organisiert sind, und ältere Menschen mobilisieren sich. Die Proteste für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen die Steuerreformen der Regierung Duque weiten sich schnell auf viele große Städte in Kolumbien aus.
Zu Beginn der 2020er Jahre ist die Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit groß in Lateinamerika. Wie schon häufiger in der jüngeren Geschichte des Subkontinents gehen Tausende auf die Straße. Sie protestieren gegen Sparmaßnahmen, Privatisierungen und Korruption. Zuerst entzündeten sich die Proteste im Oktober 2019 in Chile am kollektiven Widerstand gegen Fahrpreiserhöhungen in der Metro von Santiago. Dann folgt Kolumbien mit Protesten gegen Duques geplante Steuerreform. In beiden Ländern richten sich die Revolten aber bald gegen größere soziale Ungerechtigkeiten, Korruption und strukturelle Probleme. Die Mobilisierungen erreichen eine vorher nie gesehene Größe. Und sie haben Erfolg. In Santiago und Bogotá müssen Duque und Piñera Gesetzesvorhaben zurücknehmen. Später lösen linke Regierungen die alten neoliberalen Präsidenten ab. Manche der damals Protestierenden sind heute enttäuscht. Die erhofften tiefgreifenden Veränderungen seien ausgeblieben, sagen sie. Andere geben den Optimismus nicht auf und finden, dass sich schon viel verändert hat. was ehemalige Engagierte schnell merken, nun der Regierung folgen sie anderen Logiken, als sie es bei den Straßenprotesten getan haben.
Willkommen zu einer neuen Folge von Ohren auf Lateinamerika, der Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und Aktivismus. Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Unterstützt wird der Podcast unter anderem von Redakteurinnen der Lateinamerika-Nachrichten. Ich bin Anna.
Und ich bin Malte. Wir haben für diese Folge mit zwei Menschen gesprochen, die sich in Kolumbien und Chile in den Protesten engagiert haben. Mit dem Fotografen Jafran Arango aus Kolumbien und mit dem Umweltaktivisten Rodrigo Mundaca aus Chile. Letzterer hat sich sogar entschieden, für das Amt des Gouverneurs einer chilenischen Region zu kandidieren. Und er hat gewonnen. Wie blicken beide heute auf diese Zeit? Wie gehen sie mit ihren neuen politischen Aufgaben um?
Wir öffnen wieder einmal die großen Alleen, auf denen freie Männer und Frauen gehen können, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen,
sagte der neu ernannte Präsident Gabriel Boric Ende Dezember 2021 und zitierte damit Salvador Allende. Gleich zu Beginn rief er seine AnhängerInnen zu Geduld auf.
Euer Engagement der letzten Monate darf nicht mit einer Wahl enden. Diese Begeisterung werden wir in unserer gesamten Legislatur brauchen. Die nächste Zeit wird nicht einfach. Wir müssen uns mit den Folgen der schlimmsten Pandemie auseinandersetzen, die unser Land seit langem erlebt hat, und mit den Gründen für die soziale Revolte, die nach wie vor aktuell sind. Es wird nicht einfach, aber wir werden mit kleinen, aber sicheren Schritten vorankommen.
Nach der sozialen Revolte im Jahr 2019 steigen in Chile auf allen politischen Ebenen ehemalige AktivistInnen in die Politik ein. Ein linksdominiertes Verfassungskonvent soll bis 2022 eine neue Verfassung ausarbeiten. Im gleichen Jahr übernimmt mit Boric ein ehemaliger Studierendensprecher die Präsidentschaft.
Aber auch auf der lokalen Ebene hatten AktivistInnen Erfolg. Im Jahr 2021 wird Rodrigo Mundaca von der Umweltorganisation Modatima zum Regionalgouverneur in Valparaíso gewählt.
Im März 2020, als wir durch die Pandemie eingeschlossen wurden, kam es zu einem sehr intensiven Prozess innerhalb der Bewegung. Einige Genossinnen und Genossen haben eine Diskussion angestoßen. Sie haben gefragt, wie lange wir noch die Schiedsrichter aus den Rängen beschimpfen werden, ohne selbst aktiv zu werden.
Modatima steht auf Spanisch für Bewegung für das Wasser und die Territorien. Die Organisation wurde 2010 gegründet und kämpft zunächst vor allem gegen die Privatisierung der chilenischen Wasservorkommen.
Bekannt wurde sie weltweit durch ihren Protest gegen Avocado-Plantagen, auf denen im trockenen Zentrum des Landes große Mengen an Wasser verbraucht werden. Das Wasser fehlt dann für die traditionellen Landwirtschaft und bei der Versorgung der Bevölkerung.
Es war ein ständiger Kampf. Seit unserer Gründung im Jahr 2010 wurden wir ständig angegriffen. Wir haben uns trotzdem immer wieder mobilisiert und diesen Diebstahl von Wasser angeprangert. Damals wurde unsere Bewegung kriminalisiert und wir erhielten Morddrohungen.
Modatima entschied aus dieser Situation heraus, sich 2021 aktiv für einen politischen Posten zu bewerben. Es war das erste Mal, dass in Chile die RegionalgouverneurInnen von der Bevölkerung gewählt werden konnten. Davor setzte die Zentralregierung in Santiago auf lokaler Ebene sogenannte PräsidialvertreterInnen ein.
Ehrlich gesagt hatte ich nicht viel Lust, Gouverneur zu werden, weil ich schon seit 10 Jahren nationaler Sprecher von Modatima war.
Am 16. Mai 2021 gewann Mundaca mit 43% der Stimmen die Wahl zum Regionalgouverneur von Valparaíso.
Und dann gibt es eben das Phänomen, dass Kandidaten oder Personen, Individuen aus dem Kontext von sozialen Bewegungen an die Macht kommen. Das wäre meines Erachtens das, was in Chile passiert ist mit Gabriel Boric. Und die bringen dann oft andere Aktivisten oder Personen aus dem Umfeld von sozialen Bewegungen mit in die Bewegung. Ne? Die kolumbianische Vizepräsidentin Márquez wäre da auch ein Beispiel für. Oder Marina Silva, die ehemalige und ich glaube jetzt wieder Umweltministerin in Brasilien.
Bettina Schor ist Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie soll die Erfahrungen in Chile und Kolumbien für uns einordnen. Sie sagt, soziale Bewegungen sind heterogen. Die Bewegungen sind ein bunter Haufen von Akteuren und haben unterschiedliche Hintergründe und Strategien. Nur einzelne Personen aus solchen Bewegungen schaffen es, in eine politische Position gewählt zu werden.
Die bringen dann oft andere Aktivisten oder Personen aus dem Umfeld von sozialen Bewegungen mit in die Bewegung. Ne? Die kolumbianische Vizepräsidentin Marquez wäre da auch ein Beispiel für. Oder Marina Silva, die ehemalige und ich glaube jetzt wieder Umweltministerin in Brasilien. Das sind alles Personen, die kommen aus Bewegungen und sind in Regierungen eingebunden worden. Ich sag's mal so.
Auch in Kolumbien erwirken die großen Proteste eine politische Verschiebung nach links. Ein Jahr nach den landesweiten Streiks gewinnt der ehemalige Bürgermeister von Bogotá, Gustavo Petro, 2022 die Präsidentschaftswahlen. Erstmals in der Geschichte des Landes wird ein Linker und noch dazu ein ehemaliger Guerillero Präsident. Mit ihm kommt eine Reihe von Aktivistinnen aus verschiedenen sozialen Bewegungen in die Regierung. Das prominenteste Beispiel ist die afrokolumbianische Feministin Francia Márquez, die zur Vizepräsidentin und Ministerin für Gleichstellung ernannt wird.
Zum ersten Mal haben die Leute gefühlt, dass sie nicht allein sind, sondern auch etwas verändern können.
Jafra Narango ist einer der Menschen, die 2021 täglich auf den Straßen waren. Er arbeitet seit 14 Jahren als Fotojournalist und dokumentierte die Proteste in verschiedenen Städten Kolumbiens, vor allem aber im Epizentrum des Aufstands in Cali.
Es gab eine wachsende Unzufriedenheit mit dieser Regierung. Eine Regierung, die sich in mehr oder weniger der gleichen Form seit 80 Jahren an die Macht klammert. Das führt dazu, dass die Leute schließlich auf die Straße gingen, dass sie sich nicht mehr alleine fühlten. Bis dahin hat eine Regierung es immer geschafft, den Leuten das Gefühl zu geben, sie seien die Einzigen, die nicht zufrieden mit der Situation sind. Nach den ersten Demonstrationen und Cacerolazos merkten sie plötzlich, dass das nicht stimmte, dass wir viele waren. Und das war die Grundlage für den riesigen Aufstand, der anders war als alles, was wir bisher in Kolumbien kannten. Alle kämpften gemeinsam und kümmerten sich nicht um politische Zugehörigkeit.
Für den Journalisten aus Cali waren diese Monate ein Schlüsselmoment. Die Menschen kamen zusammen, organisierten sich selbst und waren solidarisch miteinander. Dies gab Hoffnung darauf, dass sich die Verhältnisse in Kolumbien ändern könnten und es möglich wäre, die Aneinanderreihung rechter Regierungen zu brechen.
Es gab große Hoffnungen, dass dieses neue, linke Regierungsprojekt, das Gustavo Petro vorschlug, anders sein würde. Dass es endlich die Möglichkeit des Wandels gäbe. Und das hat dazu geführt, dass die Leute das Projekt mitgetragen haben und wir es letztendlich geschafft haben.
Im August 2022 zieht Petro in das Regierungsgebäude Casa de Nariño ein. Seine Bewegung Pacto Histórico erzielte das beste Wahlergebnis, das je ein Kandidat bei einer Wahl erhielt.
Lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores.
11 Millionen WählerInnen haben für uns gestimmt. Was nun kommt, ist ein echter Wandel. Wir versprechen eine wahre Existenz. Wir versprechen das Leben selbst.
Petros Vorschläge sollten die zentralen Probleme des Landes angehen. Reformen des Bildungs-, Gesundheits- und Rentensystems, gefolgt von einer grundlegenden und lange geforderten Agrarreform. Außerdem die Abwendung von einem stark extraktivismusbasierten Wirtschaftsmodell hin zu grüneren Wirtschaftsformen und letztendlich La Paz Total, der sogenannte totale Frieden. Ein lang ersehntes Versprechen in dem südamerikanischen Land.
Während die linken Sektoren im Parlament versuchen, die Forderungen aus den Protesten in Reformen und neue Gesetze umzusetzen, sind auch Petros GegnerInnen nicht untätig. Rechte Bewegungen bauen auf Ängste vor einem chaotischen totalen Umsturz der Verhältnisse und die Rechten und Mitte-Rechtsparteien können die Reformversuche im Parlament blockieren. Denn sowohl in Chile als auch in Kolumbien hatten die progressiven Regierungen nie eine parlamentarische Mehrheit.
In Chile ist der Umweltaktivist Mundaca nun seit 5 Jahren im Amt.
Es ist eine Pega, die mich 24/7 beschäftigt.
Es ist eine Aufgabe, die mich rund um die Uhr beschäftigt. Mein Leben hat sich radikal verändert. Ich werde von Polizisten beschützt und gehe selten an öffentliche Orte. Im Allgemeinen behandeln uns die Menschen sehr gut. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir eine echte Bedrohung für die konservativeren Kreise des Landes darstellen. Ich glaube, dass die chilenische extreme Rechte uns nicht als Gegner, sondern als Feinde sieht. Das heißt, in diesem Job muss man streng genommen Erwartungen mit der Realität in Einklang bringen.
Was bedeutet das konkret?
Als Gouverneur musste Mundaca auch Maßnahmen umsetzen, die von der Basis der Umweltbewegungen kritisiert wurden, von der er zuvor selbst Teil gewesen war.
Es öffnet sich ein Graben zwischen den Forderungen einer Bewegung und praktischer Politik, die auch zu neuen Krisensituationen konkrete Lösungen bieten muss.
Die Regierung wurde dafür kritisiert, dass sie Tanklastwagen für den Transport von Wasser gekauft hat. Wir sahen uns dazu gezwungen, als die Wasserknappheit in manchen Provinzen der Region brutal war. Alle Bürgermeister und BürgermeisterInnen der Region haben uns gebeten, dass wir als Regionalregierung von Valparaíso Tanklastwagen kaufen sollten. Wir waren uns sicher, dass die Tanklastwagen das Problem des privatisierten Wassers nicht lösen würden. Aber sie würden zumindest die Wasserversorgung sicherstellen, wenn man sie am dringendsten braucht. Parallel dazu haben wir jedoch auch eine eigene Wasserpolitik umgesetzt, die sich mit der effizienten Bewirtschaftung und Verwaltung von Wasser befasst.
Das war keine revolutionäre Politik, sondern eigentlich nur kleine Reformen. Trotzdem sieht sich Mundaca bald von rechten Strömungen angegriffen.
Unsere Politik stellt eine Gefahr für die Rechte dar. In Lateinamerika, und Chile ist da keine Ausnahme, schafft der Besitz von Land Reichtum. Wenn wir also sagen, Wasser und Land sollen Allgemeingut werden, greifen wir direkt die Konzentration des Reichtums an. Die Geschichte Lateinamerikas ist eine der Enteignung und der Vertreibung. Wir kämpfen dagegen. Deshalb fühlt sich die Rechte logischerweise angegriffen. Es handelt sich hier um die Quelle ihres Reichtums.
Und 2021 fordern die Proteste auch viele Verluste. In Chile und Kolumbien gibt es zahlreiche Tote und noch mehr Verletzte, vor allem durch Übergriffe der Polizei. Piñera erklärte etwa, man befinde sich im Krieg gegen die Menschen in den Protest. Diese Tendenz setzt sich weiter fort, sagt Bettina Schor.
Was man vor allen Dingen in Lateinamerika beobachten kann, ist, dass es eine härtere Konkurrenz und Polarisierung gibt. Kriminalisierung und Repression, Gewalt ist wieder stärker geworden. Das sehen wir in vielen Ländern, Ecuador, El Salvador, Venezuela und so weiter.
Der Staat und die Polizei reagieren gleich zu Beginn hart auf die Demonstration. Und auch die neue Rechte schafft es heute zunehmend, Anhängerinnen zu mobilisieren.
Und dass es mehr Gegenbewegungen gibt, ne? Dass sozusagen, wenn soziale Bewegungen aus irgendeinem emanzipatorischen Anliegen mehr Gleichheit, mehr Demokratie, weniger Neoliberalismus oder Abschaffen oder was auch immer auftauchen, dass dann eben sich andere soziale Akteure mit gegenteiligen Forderungen organisieren und mit dem gleichen Repertoire der sozialen Mobilisierung, der Straßenpräsenz antworten.
Denn auch die Rechte mobilisiert. In Kolumbien bleibt der entscheidende, erschwerende Faktor für die Regierung Petro, dass sie keine Mehrheit im Kongress hat. Nun, im letzten Jahr der Regierung sind weiterhin viele Gesetzesentwürfe und Reformen blockiert. Aus der Euphorie auf der Straße wird ein Ringen um Mehrheiten im Parlament. Petros UnterstützerInnen mobilisieren weiter, aber schnell wird klar, die angekündigten Reformen dauern länger als erwartet.
Das ist das, was ja eine soziale Bewegung ausmacht, dass sie in der Lage ist, maximal mit vielen Menschen Straßenpräsenz zu zeigen, in welcher Form auch immer, wie ich eben gesagt hatte. Da gibt es verschiedene Repertoires, die sind kulturell und national abhängig, um dann politische Entscheidungen von der Straße in Anführungszeichen aus mitzuprägen und mit zu beeinflussen.
Diese Politik von der Straße gestaltet sich ganz anders als die Politik in den Institutionen selbst, meint die Politikwissenschaftlerin Schor.
Und wenn man dann an der Regierung ist oder im Parlament sitzt oder ein Ministerium unter sich hat als Vertreter in einer sozialen Bewegung oder einer sozialen Organisation, dann geht es halt schnell in die technischen Untiefen des Politikprozesses, ne? Große Forderungen müssen in Institutionen gegossen werden, müssen in Gesetze gebracht werden, idealerweise im Rahmen des geltenden Rechts, was natürlich nicht immer stattfindet, aber das geltende Recht muss geändert werden. Dafür braucht man dann entsprechende Mehrheiten, die man nicht immer hat.
Im Februar 2025 tritt die gefeierte Francia Márquez von ihrem Amt als Ministerin im neu geschaffenen Ministerium für Gleichstellung zurück. Sie sieht keine Möglichkeit, ihre Anliegen in der nationalen Politik durchzusetzen. Márquez bleibt aber weiter Vizepräsidentin unter Petro.
In Kolumbien scheint also die ursprüngliche Begeisterung, die bei den Paros zu spüren war, langsam abzunehmen.
Hoy por hoy, que ya entramos en otra fase, tiene una cantidad de sinsabores.
Doch heute gibt es sehr viel Enttäuschung in Bezug auf die Regierung Petro. Es gibt natürlich sehr viel rechte Propaganda in den Medien, die konstant negativ berichtet und die Regierung schlecht macht. Und das beeinflusst die Meinung der Leute. Doch darüber hinaus liegt die Enttäuschung auch daran, dass die Messlatte für diese Regierung sehr hoch gelegt wurde. Die Veränderungsvorschläge, die diese Regierung macht, brauchen viel Zeit. Struktureller Wandel braucht 15 bis 25 Jahre, nicht nur eine Legislaturperiode von 4 Jahren. Das hat letztendlich zu der Wahrnehmung geführt, dass nichts geschafft wurde, obwohl es einige Fortschritte gab.
Auch in Chile ist mittlerweile Enttäuschung eingekehrt. Modatima-Gouverneur Mundaca hat in Valparaíso nicht wirklich die Möglichkeit, die umstrittenen Wassergesetze abzuschaffen. Denn dafür ist das nationale Parlament zuständig. Auch Präsident Boric konnte zwar einige Reformen umsetzen, viele unbeliebte Gesetze aber nicht endgültig abschaffen. Etwa die privaten Pensionsfonds AFP. Er ging weiterhin militärisch gegen militante Mapuche im Süden des Landes vor.
Die Konfrontation und das Ringen um Mehrheiten kosten die Beteiligten Kraft. Nach dem Scheitern des neuen Verfassungsentwurfs 2022 gingen in Chile die sozialen Mobilisierungen zurück.
Bei den Wahlen im November 2025 kommt seine Nachfolgerin, die ehemalige Arbeitsministerin und Kommunistin Janet Jara, auf gerade einmal 26% der Stimmen. Die Mehrheit der Bevölkerung wählt rechte bis ultrarechte Kandidaten. Die darauf folgende Stichwahl zwischen Jara und dem rechtsradikalen José Antonio Kast findet am 14. Dezember statt. Leider nach dem Redaktionsschluss für diesen Podcast.
Heißt das also, dass die Bewegungen der 2020er Jahre in Chile und Kolumbien, die wohl größten Mobilisierungen der Geschichte beider Länder, am Ende kaum etwas bewirken konnten?
Wenn Regierungen, die eigentlich die Unterstützung sozialer Bewegungen genießen, ihre Maximalforderungen nicht umsetzen können, führt das nicht nur in der Basis, sondern auch in der breiten Gesellschaft zu Frustration.
Doch viele Menschen sind weiter politisch engagiert und stehen hinter den progressiven politischen Projekten in Chile und Kolumbien. Welche Rolle nehmen in solchen ruhigeren Momenten eigentlich noch die Bewegungen auf der Straße ein?
Bettina Schor sagt, die Stimme der Basis ist dann zentral, um die Regierungen daran zu erinnern, warum sie gewählt wurden.
Der Fotograf Arango bewertet die Jahre des Pacto Histórico an der Regierung als positiv für die Entwicklung der politischen Bewegungen.
Die Leute sind politischer und kritischer geworden. Die rechten Regierungen der vergangenen Jahrzehnte wollten, dass die Menschen vereinzelt bleiben. Im Gegensatz dazu hat diese Regierung zum Beispiel durch neue Begegnungsräume und Förderung aktiv dazu beigetragen, dass Bewegungen an der Basis stabilere Strukturen entwickeln konnten.
Statt der politischen Organisation Steine in den Weg zu legen, blieb Petro im Austausch mit den Bewegungen im ländlichen Raum, so die Einschätzung des Journalisten.
Aber es hängt teilweise auch von Verbindungen und Zugängen zu Regierungen ab, wessen Anliegen priorisiert werden. So können auch Konkurrenzsituationen innerhalb von Bewegungen oder zwischen verschiedenen Interessensgruppen entstehen. Es stellen sich manchmal Fragen wie, soll die Regierung ihre begrenzten Kapazitäten mehr für feministische Anliegen oder für den Umweltschutz einsetzen?
Dennoch ist Adango überzeugt, dass die Unterstützung eines Regierungsprojektes der richtige Schritt war. Sie hat für Basisorganisationen, aber vor allem für die Bevölkerung an sich, trotz vieler Schwierigkeiten große Fortschritte gebracht.
Es gab ein paar Enttäuschungen, aber letztendlich gab es auch viele Erfolge. Vor allem kann man sagen, dass der Aufstand und der darauffolgende Wahlsieg für viele Menschen ein Funke der Hoffnung waren. Es war ein Erfolgserlebnis, dank dem sich viele Leute weiterhin organisieren. Es war ein erster Moment eines Gefühls der Möglichkeit.
Es ist wohl eine der ältesten Debatten in sozialen Bewegungen. Sollen wir den Marsch durch die Institutionen angehen oder sie stattdessen von außen kritisieren?
Das ist eine sehr alte Diskussion in sozialen Bewegungen. Ne? Geht man in den 60er Jahren in Europa, war die Rede vom Marsch durch die Institutionen, und es gibt immer wieder die Situationen, in denen innerhalb von bestimmten sozialen Bewegungen dann eher die Institutionalisten in Konflikt geraten mit Gruppen, die auf Graswurzelmechanismen setzen und eben die Institution oder den institutionellen Weg ablehnen, weil er in ihrer Auffassung von vielen Gefahren, da kommen wir ja vielleicht noch zu, gekennzeichnet ist und vermeidet eigentlich, dass wirkliche große Veränderungen getroffen werden.
Gefahren wie etwa der Aufreibung in parlamentarischen Prozessen, dem Verlust von Glaubwürdigkeit oder der Aufspaltung in gegensätzliche Fraktionen.
In Chile glaubt Mundaca nach wie vor, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
Porque finalmente la población te mide no por tus promesas, sino que la población te mide por tus obras, por tus hechos concretos.
Die Gesellschaft misst dich nicht an deinen Versprechen, sondern an den konkreten Ergebnissen. Man braucht viel Durchhaltevermögen, um auf der institutionellen Ebene etwas zu bewegen. Viele werden alles versuchen, um deine Politik zu verhindern. Wenn ich in die Institutionen gehe, muss ich bereit sein, mit allen verfügbaren Mitteln um Veränderung zu kämpfen.
Klar ist, dass Bewegungen viele ihrer Vorhaben eher erreichen können, wenn sie es schaffen, staatliche Machtpositionen einzunehmen. Der Marsch durch die Institutionen stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen. Und wenn hohe Erwartungen enttäuscht werden, lässt das manche AktivistInnen demotiviert zurück.
Demgegenüber braucht es Bewegungsstrategien, die zwar realistische Erwartungen und Geduld mitbringen, jedoch gleichzeitig weiterhin ihre Maximalforderungen stark machen, weiter mobilisieren und strategischen Druck auf der Straße ausüben. Das Entstehen einer Bewegung an sich ist wichtig. Sie verleiht den Teilnehmerinnen das Gefühl, gemeinsam Dinge erreichen zu können.
Bewegungen und Regierungen haben ihre jeweils eigene Agenda, aber im Zusammenspiel können sie sich gegenseitig stärken. Das war Ohren auf Lateinamerika, ein Podcast von FDCL und den Lateinamerika-Nachrichten. Unser Thema war, was kommt nach den großen Protesten, wie Menschen aus den sozialen Bewegungen in Chile und Kolumbien heute über Aktivismus und Politik denken. Produziert von Anna Hartung, Johanna Fuchs und Malte Seiwert. Ihr habt außerdem Stimmen gehört von Yara Freischaber, John Mark Schodak und Tineniska Zanga Montoya. Wir bedanken uns außerdem bei unseren GesprächspartnerInnen Jafran Arango, Rodrigo Mundaca und Bettina Chor. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Ponal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.
Wie mit Worten manipuliert werden kann, auch über die sogenannten Qualitätsmedien, das zeigt sich am Wort Kriegstüchtigkeit. Aus diesem Grund möchte ich ein Buch vorstellen, Wörterbuch der Kriegstüchtigkeit, Krieg heißt Töten. Erschien in Wien 2026, Pomedia Verlag, Taschenbuch, 168 Seiten, 20 Euro. Das Ganze geschrieben von Leo Enzel. Hier ein Auszug.
Nachdenkseiten. Vokabelkritik ist zu Kriegszeiten das Gebot der Stunde. Ich veröffentliche, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, in unregelmäßigen Abständen eine Sammlung teils verharmlosender, teils lügenhafter Wörter oder Formulierungen, deren Sinn und Funktion es ist, unsere Gesellschaft, uns alle, an das Undenkbare zu gewöhnen und möglichst geräuschlos in Richtung Kriegstüchtigkeit umzukrempeln. Heute geht es um die gar nicht mehr subtilen Parolen, mit denen die jungen Männer, neuerdings auch Frauen, wieder in den Krieg gelockt werden sollen. Auch um den Preis von Blut, et au prix de sang. Die Botschaft, die wir der Welt senden, lautet: Ja, der Frieden ist unser Ziel, ja, wir schätzen die Freiheit und das Recht und ja, wir sind bereit zu kämpfen, um sie stets zu verteidigen, auch um den Preis von Blut, wenn es sein muss. Macrons markige Worte zum 14. Juli im Original:
Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre. Toujours. Et au prix du sang s'il le faut.
Dazu bereits 1954 der französische Dichter Boris Vian:
S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président.
Auf Biermann Deutsch: Monsieur le Président, ihr seid fürs Blut vergießen, alles, lasst eures fließen, das wäre eine gute Tat. Die Botschaft an diejenigen, die mal wieder für Frieden, Freiheit und Recht ins Feld geschickt werden sollen:
Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir.
Sagt Nein, wenn sie euch ziehen, sagt Nein zum Exerzieren, sagt Nein zum Kriege führen, sagt Nein und geht nicht hin. Drohnenfutter. Kanonenfutter des 21. Jahrhunderts. Drohnenvorfall. Wohlgemerkt Vorfall, nicht etwa Angriff. Nebulöses Wort, das man am besten mit irgendwas mit Drohnen übersetzen sollte. Der unschätzbare Vorteil: Man muss hier gar nicht mehr beweisen, dass der vermeintliche oder reale Gegner eine Attacke tatsächlich ausgeführt hat. Es reicht völlig, dass irgendwo mal wieder irgendwelche Drohnen herumschwirrten. Der Übeltäter ist eh klar. Kein Zufall also, dass der Drohnen- und nicht etwa der Bandscheibenvorfall zu einem Lieblingsbegriff unseres Bundeswehr-Generalinspekteurs avanciert ist. Endlich und verzüglich. Der Bundestag wolle beschließen, so der Antrag von 23 wackeren grünen Abgeordneten Sternchen innen und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen am 7. Juli, die Bundesrepublik Deutschland endlich unverzüglich zur Zielscheibe russischer Vergeltungsschläge zu machen. Reingefallen, Leser, Doppelpunktinnen, das war natürlich eine hybride Fake News des alten und neuen Feindes im Osten, der uns im vergangenen Jahrhundert schon zweimal heimtückisch überfallen hat. Anton Hofreiter, Claudia Roth und die berühmte Theologin Göring-Eckardt hatten lediglich gefordert, endlich unverzüglich der ukrainischen Bitte nach Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang zu entsprechen. Und die ukrainischen Fähigkeiten zur Zerstörung von tief auf russischem Gebiet befindlichen Kommandoposten, Abschussvorrichtungen, Militärflugplätzen, Munitionsdepots, Treibstofflagern und militärischen Produktionsstätten aktiv auszubauen. Vergleiche neuer Taurus-Anlauf. No more Mr. Nice Guy. Neulich auf Truth Social:
They'll come down fast, they'll come down easy, and if they don't take the deal, it will be my honor to do what has to be done, which should have been done to Iran, by other presidents. For the last 47 years. It's time for the Iran killing machine to end.
Auf Deutsch: Schluss mit dem netter Kerl sein. Sie werden schnell und ohne Umschweife zur Strecke gebracht, und wenn Sie das Abkommen nicht annehmen, wird es mir eine Ehre sein, das zu tun, was getan werden muss, was andere Präsidenten in den letzten 47 Jahren gegenüber dem Iran hätten tun sollen. Es ist an der Zeit, der iranischen Tötungsmaschine ein Ende zu setzen. Nein, der US-Präsident ist ab jetzt kein Weichei, will sagen Mullah-Versteher mehr. Nun heißt es ein für alle Male: Schluss mit der Fencheltee-Diplomatie. Nur noch rudimentär. Sei das Engagement der USA in der Ukraine, klagte am 18. März im Interview mit der Welt die beliebte Eurofighterin Marie